Ja, so als die ersten Töne gerade erklungen sind, ich weiß gar nicht, erklunken, da dachte ich, wie soll das denn zu dem Lied werden? Ihr habt das Lied erkannt? Der eine oder andere, ne? Herz und Herz vereint zusammen. Das ist so ein alter Schlager von Zinzendorf. Oder der Schlager, kann man sagen. Ja, ich dachte, oh, das ist eigentlich, passt eigentlich sogar ganz gut zum Thema auch. Aber gut, das ist, wäre vielleicht zu weit hergeholt, jetzt da noch drauf einzugehen, warum ich solche Gedanken habe. Ja, es geht heute weiter in meiner Predigtreihe. Ich mache für die, die nicht so häufig hier sind oder vielleicht das erste Mal hier sind, ich mache immer Predigtreihen. Ich gehe immer ganze Bücher der Bibel komplett durch. In der Kirche gibt es sogenannte Perikopenordnung, da wird dann, gibt es alttestamentliche Texte, neutestamentliche Texte, die gehen normalerweise 7 Jahre und dann kommt man auch ziemlich weit durch. Ich mache das für mich so, dass ich immer mir ein Buch vornehme oder ein Teil der Bibel vornehme, der mich gerade beschäftigt oder den ich interessant finde oder über den ich noch nie was gesagt habe. Und über den 2. Brief des Apostel Paulus an die Korinther, obwohl ich jetzt schon 20 Jahre Pastor hier bin, habe ich vielleicht ein- oder zweimal was gepredigt. Und dann hatte ich gedacht, als ich mit dem ersten Buch Mose oder der Urgeschichte fertig war, das wäre doch was. Habe mich noch nie richtig beschäftigt. Das ist auch der Brief, den ich am wenigsten in der Bibel gelesen habe. Herausforderung für mich. Und das ist ein herausfordernder, immer wieder herausfordernde Texte. Und ihr werdet das gleich merken, wenn ich den Predigttext vorlese. Ich bin jetzt angekommen an, du hast es, Nadine hat es schon gesagt, in Kapitel 4. Und eigentlich, letztes Mal habe ich... wäre ich eigentlich bis Kapitel 4, Vers 6 gekommen. Aber ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, in meiner Vorbereitung habe ich dann gemerkt, das ist alles viel zu viel. So fallen diese Verse 1 bis 6 hinten runter. Aber ich sage gleich, was da drin steht. Aber vorher lese ich mal den heutigen Text und der steht im 2. Buch des Apostel Paulus an die Korinther, Kapitel 4, ab Vers 7 bis zum Ende, das ist der Vers 18, auf den die Nadine ja schon so ein bisschen eingegangen ist, ihre Gedanken gesagt hat. Ich lese nach der Guten Nachricht Übersetzung, das versuche ich mir mal anzugewöhnen, weil man da ganz gut zuhören kann. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinen eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Denn als Lebender bin ich ständig für Jesus dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben, das Jesus hat, an meinem todverfallenen Körper offenkundig wird. So wirkt nun also der Tod in mir, das Leben aber in euch. Ich bin erfüllt vom Geist des Vertrauens, von dem in den Heiligen Schriften gesagt wird, ich vertraue auf Gott, darum redete ich. Genauso vertraue auch ich auf Gott und darum rede ich auch und verkündige die gute Nachricht. Gott hat Jesus, den Herrn, vom Tod auferweckt. Und ich weiß, dass er mich genauso wie Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor seinen Thron stellen wird. Ich tue hier das alles für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen und der Dank dafür soll überströmen zur Ehre Gottes. Darum verliere ich nicht den Mut, die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt nicht sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Soweit. Ich bete nur mal kurz. Lieber Jesus Christus, hab herzlich Dank für dein Wort und wir wollen dich bitten, rede du zu uns und sprich du uns an, berühre du uns und erwecke du den Glauben in uns wieder weiter und wieder mehr. Amen. Ja, beim Vorlesen des Textes gerade gehen ja einem auch immer so Gedanken durch den Kopf, gedacht, das ist doch schon ziemlich kompliziert, auch wenn das eine einfache Übersetzung ist. Naja, Sommer 1947, das ist schon lange, lange her, ne? Ein Beduine, ein Hirte, geht mit seiner Herde durch die Landschaft und eines seiner Tiere fällt in eine Höhle, in eine Grube und denkt, ups, wirft ein Steinchen hinterher, hört was klirren, denkt, was ist das? Er steigt in die Höhle runter und er findet Tonkrüge. Und in diesen Tonkrügen, er macht einen auf und denkt, wow, was ist das? Ein wertvoller Schatz hier drin. Er findet die sogenannten, oder später dann genannten, Rollen von Qumran. Qumran ist der Ort, so hieß der Ort oder heißt der Ort bis heute ja auch. Und sind alte Schriftrollen drin gefunden worden. 2000 Jahre alte Schriftrollen, darunter ganz, ganz viele Fragmente, einfach nur Schnipsel, aber auch komplette Rollen, die über zweieinhalb oder etwa 2500 Jahre alt sind. Berühmtesten sind davon zwei Rollen, das sind die Jesaja-Rollen, also die Rollen des Buches Jesaja, komplett erhalten. Und er hat dann eine ganz lange und interessante Geschichte, wer da mal sich für interessiert, da guckt mal im Internet oder ich kann euch auch Bücher dazu ausleihen, sehr interessant. Und Staat Israel hat dann versucht, alles aufzukaufen, was man dann nachher, da wurde dann an Antiquitätenhändler und hier und da und jeder will Geld machen und so. Das ist ganz spannend, wie ein Krimi. Also gibt ja auch schöne Krimis, also muss ja nicht immer nur mit Mord und Totschlag sein, so, ne? Das ist nichts Schönes. Also lest das mal einfach durch. Ja, wie komme ich da drauf jetzt so? Ich will jetzt nicht darauf eingehen, auf die wahnsinnig tolle Überlieferung der Schriften des Alten Testamentes, denn die sind wirklich ganz toll überliefert. Im Bibelmuseum in Frankfurt steht, ist immer so eine Rolle ausgestellt, eine Kopie natürlich, Punkt und Komma, also na gut, damals gab es keinen Punkt, weil im heutigen Sprachgebrauch Punkt und Komma genau ist alles exakt so, wie es 1000, wie es 1500 Jahre später immer noch überliefert war und wie wir den Text heute haben. Wir können uns darauf verlassen, was im Alten Testament steht, ist sehr gut überliefert. Das ist nicht irgendwie groß verfälscht oder wie. Klar, es gibt mal das ein und andere, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist, aber eigentlich kann man darauf zählen, was hier drin steht. Das ist wunderbar, es ist fantastisch überliefert und das ist nicht durch irgendwelche Kopisten da verfälscht worden. Was damals ein Prophet Jesaja geschrieben hat, können wir heute noch zu 99,99%, würde ich mal sagen, sicher sein, dass wir das ja heute auch noch haben. Und was der Apostel Paulus geschrieben hat, auch das haben wir. Unseren Text zum Beispiel. Tja, da wirft dieser Beduine so ein kleines Steinchen, um sein verloren gegangenes Tier irgendwie zu suchen in der Höhle und hört so ein Kling. Keramik. So eine Keramik? Keramik ist, ist ein bisschen zerbrechlich. Könnt ihr auch so einen Teller mal zerschmeißen, dann seht ihr, wie zerbrechlich das ist. Auf die Tage habe ich so eine Kiste bekommen. Wahnsinnig viel geknülltes Papier da drin und alles Mögliche. Und dann war eine kleine Keramikfliese drin. Warum so eine große Kiste? Warum? Meine Frau, die sitzt ja, die sagt mir, oh, was ist denn da wieder alles drin? Ja, eine kleine Sache ist da drin. Kriegt man da dicke Pakete. Warum? Weil es eben zerbrechlich ist. Keramik ist zerbrechlich. Das Irdene, so wird es dann auch genannt in manchen Übersetzungen, es ist zerbrechlich. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. So ist der Vers. So ging es los. Ein Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß? Ein irdenes Gefäß? Ein wertvoller Inhalt? Zu verstehen, wovon Paulus da redet, muss man sich ja eigentlich die Verse vorher lesen, wenn er sagt, ich habe diesen Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Ja, was für ein Schatz denn? Um was für ein Schatz geht es? Hat er da irgendwie Gold drin? Ich weiß nicht, was ihr so für Schätze habt. Es geht dem Paulus, und ihr könnt es nachlesen dann, ich habe es ja gerade gesagt, ich will es euch sagen, was da drin steht. Es geht darum, dass Paulus den Dienst, den er tut als Apostel, dass er vom Evangelium redet mit Menschen, die noch nichts vom Evangelium gehört haben, die noch nie was vom Glauben gehört haben, dass er das als einen Schatz bezeichnet. Mein Dienst als Apostel ist ein Schatz. Mein Beruf, meine Berufung, die ich von Gott bekommen habe, ist ein Schatz. Also sagen wir, Paulus war ja ein Apostel. Ja, der hat ja natürlich eine Berufung gehabt. Ich? Naja, ich bin, keine Ahnung, Handwerker oder Hausfrau oder, keine Ahnung, Sekretärin oder keine, weiß ich was, Einkäufer oder Verkäufer oder was auch immer, sei es mal hingestellt, Pädagoge, ja, Christoph, Musiker könnte man auch sagen. Was ist das mein, ich habe diese Berufung nicht als Apostel, doch, jeder Christ hat die Berufung. Jeder, der sich hieß, der sich Christ nennt, war gerade schön in dem Poetislam, ne? Wir nennen uns Christen, da ist das Wort Christus drin. Jesus drin. Jesus hat jedem seiner Jünger den Auftrag gegeben, ganz zum Schluss, letzten Verse vom Matthäus-Evangelium, wird er das nachlesen, geht hin in alle Welt, verkündigt, dass der Missionsauftrag gilt für alle, die Jesus Christus nachfolgen. Alle dürfen das sagen. Also der eine wird jetzt sagen, okay, ich gehe nach Anne und Piet zum Beispiel, wir gehen nach Kambodscha. Und andere sagen, ach nee, ich arbeite ganz normal in meinem Beruf weiter, aber ich sage meiner Familie etwas weiter. Ein anderer sagt, okay, mein Nachbar, der ist ein schräger Vogel und der will von Gott nichts wissen. Für den will ich mal versuchen, für den bete ich als erstes und gucke mal, ob sich was entwickelt. Und irgendwann, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 5 Jahren, entsteht auf einmal ein ganz tolles Gespräch am Gartenzaun. Und er erzählt dann, was bist du für einer? Und man erzählt dann einfach. Der eine hat es leichter, der andere hat es schwerer, aber dieser Auftrag, der gilt uns allen. Ob der jetzt als Missionar nach Kambodscha oder nach Papua-Neuguinea oder wo auch immer hingehst, oder ob du ganz normal dein Leben führst, diesen Auftrag hast du, den Auftrag hat der Missionar, den habe ich, hat jeder von uns. Und ob du den jetzt einmal in deinem Leben richtig wahrnimmst oder jeden Tag 75 Mal, ist egal. Dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Mach es einfach. Geh einfach hin. Erzähl. Dann, das ist diese Tätigkeit, die Paulus meint, wenn er von diesem Schatz redet. Es ist wie ein Schatz, ein Kleinod, sagt Luther, nennt das in seiner alten Übersetzung. Etwas Kostbares. Ja, es ist etwas sehr, sehr Kostbares. Es ist deswegen kostbar, weil dieser Dienst am Evangelium, weil dieses Weitersagen eben kostbare Früchte bringen kann. Und dieses Kostbare, was ist dieses kostbare Früchte? Kostbarste Frucht überhaupt ist, dass wir ewig leben können. Dass sich eben ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt, ein Mensch, der die Hand von Jesus ergreift, sinnbildlich, der für ihn gestorben ist und dass er ewiges Leben haben kann. Darum geht es letztendlich. Wenn ein Mensch gläubig wird, vom Tod zum Leben durchdringt, das ist eine Kostbarkeit. Das ist, ja, Ewigkeitsfrucht. Deswegen ist dieser Dienst so wertvoll. In meinem ersten Beruf bin ich ja, Pastor jetzt, aber in meinem ersten Beruf bin ich ja Elektriker. Und wenn ich so meine Leitung gelegt habe, dann weiß ich ganz genau, ja, die halten so 30 Jahre, 40, vielleicht auch 50 Jahre und dann wird das Haus erneuert und dann wird alles rausgerobbt. Wahrscheinlich auch ganz zu Recht. Nicht, weil ich so schlecht gearbeitet habe, sondern weil es sich ja auch verbraucht. Also ich habe schon immer versucht, ordentlich zu arbeiten. Nein, aber das sind, ja, es vergeht. Das ist auch viel diese Sachen, weil du hast den letzten Vers vorgelesen gehabt. Ich weiß nicht, das, was wir sehen, das vergeht. Ne? Denn was wir sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Und genau das ist das. Was wir hier so arbeiten und tun und machen, das besteht. Ja, das ist eine gewisse Zeit. Das ist schön. Das Haus, was wir hier haben, wir sind ja gerade hier so am Überlegen, was wir hier neu gestalten, wie wir es neu gestalten, hier unser Gemeindehaus, diese Etage, ja, das wird dann wieder 20, 30 Jahre halten. Und dann wird wieder überall sind die Patscher von den Kindern und dann ist wieder die Stühle sind nicht mehr so modern, weil es dann irgendwie keine Ahnung, was für Stühle gibt oder man gar nicht mehr sitzt, weil es dann unmodern geworden ist, weil es eben eine neue Mode gibt, man steht nur noch, so wie im Mittelalter oder so, ne, in der Kirche. Wer weiß, es ändert sich und dieses Schlagzeug, das wird es dann auch nicht mehr geben, wo man sagt, nee, wir wollen kein elektronisches Zeug mehr haben, wir wollen nur noch Unplugged spielen oder so, ne, wie ihr jetzt hier, so richtig. Es ändert sich alles, und aber was wir sehen, das, ja, das ist halt alles zeitlich. Das hört irgendwo auf. Auf Flugmodus stellen, das soll helfen. Wo bewahrst du was Wertvolles auf? Also jetzt ist auch jeder wach, das ist vielleicht auch ganz gut, ne? Das schadet nicht, also lasst es ruhig an, euer Handy. So, wenn das ab und zu mal so bimmelt, dann werden wir alle wach. Ja. Ich bin wieder da, okay, ich kann wieder zuhören. Bewahrst du was Wertvolles auf? Ich weiß nicht, ob du was Wertvolles hast. Also ich habe nicht so viele wertvolle Sachen, aber vielleicht hast du irgendwo einen Goldbarren oder so rumliegen. Wo bewahrst du den auf? Den bringt man normalerweise zur Bank und schließt den am besten dick in einen fetten Tresor mit solchen Wänden da und 175 Rädern und keine Ahnung was. Bestens aufgehoben. Ne? So bewahrt man wertvolle Dinge auf. Wie bewahrt Gott wertvolle Dinge auf? In irdenen Gefäßen, in zerbrechlichen Gefäßen. In uns Menschen. Denn wir sind zerbrechlich. Wir sind, und er sagt es dann im Folgenden dann weiter noch. So macht es Gott. Aufbewahrungsort ist zerbrechlich wie ein tönernes Gefäß. Der Träger des Schatzes, des Dienstes am Evangelium, ist der zerbrechliche und in dem Fall jetzt erstmal Paulus redet ja von sich auch, ist der zerbrechliche Paulus gewesen. Aber war Paulus nicht nur ein edles Gefäß? War er nicht klug? War er nicht ein hervorragender Theologe? War er nicht redegewandt und so? Da war da so eine Lichtgestalt, ist das doch, oder? Ja, Paulus wurde von den Menschen in Korinth immer wieder angefeindet. Ich habe es ja schon in meiner ersten Predigt habe ich es gesagt, das ist ja mit der Grund, warum Paulus die Briefe an die Korinther schreibt. Korinth ist eine Stadt, heutigen Griechenland, da schreibt er Briefe hin. Warum? Weil Leute da waren, die Paulus nicht anerkannt haben, die gesagt haben, was ist das denn für einer? Ich lese euch da mal was vor. Ersten Brief an die Korinther, Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Was sagt er? Bin ich hier so ein kluger Redner gewesen? Bin ich ein toller Prediger gewesen? Nee, ich habe mit viel Zittern. Ich stand da vorne wie Espenlaub, als ich euch was erzählt habe. Was ich hier... Redegewandt? Ein guter Rhetoriker? Nein, war ich nicht. Schreibt er. Bin kein guter Rhetoriker gewesen, Apostel Paulus. Ich auch nicht, aber... es ist alles in Schwachheit. Das ist ein tönernes Gefäß, ein irdenes Gefäß, ein zerbrechliches Gefäß. Und man wird das immer wieder, wenn ihr die beide Briefe, und besonders den zweiten Brief an die Korinther lest, merkt ihr das immer wieder, wie schwach der Paulus war. Wie wenig er wirklich so ein Starprediger gewesen ist. Fernsehstar oder so, ne? Er war nicht redegewandt. Kein rhetorisches Wunder oder kein superverständlicher Theologe, war unverständlich. Und ich lese ja immer schon aus so Übersetzungen, die relativ modern sind, wo man schon manches einfacher umschreibt und so. Ja, weil er unverständlich geredet hat. Und doch war er ein von Gott auserwähltes Gefäß. Ist eigentlich ganz schön so, ne? Wenn du sagst, ach, ich kann das ja auch alles nicht so gut, ich bin ja auch kein toller Redner, oder wenn ich mit meinem Arbeitskollegen, mit meinen Freunden rede über den Glauben, da kommt immer nur so ein Blubber raus und ich kann das auch nicht richtig. Paulus war genauso einer. Der sagt es doch, ich bin auch kein redegewandter Mensch gewesen. Ich hab mit Furcht und Zittern stand ich da und so kann ich mir ihn auch gut vorstellen. Ich habe nicht die besten Argumente und ich weiß, wenn du redest und du hast noch die 175.000 Wissenschaftler und 63.000 Philosophen hinter dir und so viel Jahre Geschichte und alle reden so anders und was habe ich jetzt so, oder? Kann ich mir das gut vorstellen. Aber es ist völlig egal. Paulus war nicht der Starprediger. Oder irgendein großer Pastor oder so, ne? Ist auch die Frage an uns, auf was achten wir denn so? Also, und die sich jetzt Christen nennen, achten wir auf diejenigen, die so richtig toll und geschliffen reden können? Ist es für uns dann gut, wenn es alles wunderbar aufgebaut ist, theologisch super einfach erklärt und doch mit einer geistlichen Tiefe, die bis zum, keine Ahnung, wie heißt dieser Graben, der Merian-Graben? Ja. Auf was achten wir? Ich glaube, wir sollten mehr darauf achten, dass uns etwas verändert. Und wenn einer, ich sage das ja, es ist ja ganz oft so, nicht ich sage das, es ist ganz oft so, wenn hier jemand steht und der redet von seinem Glauben und das kommt alles so holperig rüber, aber man merkt, Das kommt aus dem Herzen und das ist wirklich erlebte Geschichte. Erlebter Glaube, das geht viel, viel tiefer, als wenn hier einer steht, der Theologie studiert hat und vielleicht noch Doktor oder Professor ist und alles wahnsinnig tief erklären kann, aber ja, was eigentlich nur für den Kopf ist. Um was geht es? Es geht um unser Leben, um dein Leben mit Jesus Christus. Gib das einfach weiter. Und Jesus sagt also, geht hin in alle Welt, erzählt denen, du kannst ja ruhig zittern davor, auch manchmal Quatsch erzählen und muss auch nicht alles so 100% geschliffen sein, dann muss es gar nicht. Warum? Erzähl von deinem Glauben, wer Jesus Christus in deinem Leben ist, wer er geworden ist für dich und wie er dein Leben verändert hat. Das ist das Entscheidende. Zerbrechliches Gefäß. Warum wählt Gott sich dieses zerbrechliche, tönerne Gefäß, irdene Gefäß aus? Er könnte ja genauso gut ein tolles Gefäß sich aussuchen, aber er hat den Paulus oder insgesamt den Menschen insgesamt sich so ausgesucht. Warum? Paulus gibt selbst die Antwort, damit man merkt, dass Gott gewirkt hat, damit nicht der Apostel oder der Verkündiger oder der Pastor oder der Missionar oder wer auch immer, der Christ, der was weiter sagt, nicht, dass der es gemacht hat, sondern dass Gott wirkt. Deswegen wirkt Gott sich immer wieder schwache Gefäße aus. Wir stehen ja immer in der Gefahr, Menschen so auf ein Podest zu heben oder auf das Äußere zu achten. Gaben, die ein Mensch hat, und dann ist es ganz besonders gut oder so. Nein, es ist dann gut, wenn es dein Leben verändert. Ja, wenn Gott wie ein Arbeitgeber ist, so habe ich mir so überlegt, wenn Gott ist so ein Arbeitgeber und er sucht sich jetzt so die aus, das ist so ein Personalbüro und da kommen die Bewerber. Und den einen und anderen kann er so annehmen, den anderen so ablehnen. Welchen nimmt er sich? Ich habe es ja gelesen. Ne? Ich bleibe ganz viel bei dem ersten Vers hängen, merkt er. Das tönerne Gefäß. Der Einfache. Den Einfachen nimmt er. Man sieht immer wieder, wie er wählt sich auch andere natürlich. Also es gibt natürlich große Menschen der Kirchengeschichte, wie in Martin Luther oder so, in Spurgeon oder es gibt ganz viele ganz tolle Leute. Tja. Aber wenn man groß und einflussreich ist, dann fällt man eben auch. Ganz oft. Ich war vielleicht, weiß es gar nicht mehr. Ich schätze mal, so ein, zwei Jahre war ich gerade Christ, das ist also schon länger her, ein paar Jahre, 40 Jahre etwa her, da war ich auf einer Freizeit, bin eingeladen worden auf eine Freizeit, so eine Allerweltsfreizeit, alle Leute, jung und alt, und wir saßen zusammen und da war der Leiter der Freizeit, war ein Leiter einer Missionsgesellschaft, und der hat mich fasziniert, und es war. Und ich habe was von dem gelernt, wo ich heute, 40 Jahre später, immer noch dran lerne und immer mich das immer wieder bewegt. Und es war wirklich, also bin sehr, sehr gesegnet worden durch diese Freizeit. Ein Abend kam der Leiter dieser Freizeit, der Missionsleiter, kam nicht. Und alle anderen Mitarbeiter hatten eine fürchterlich bedrückte Stimmung gehabt. Und wir als normale Teilnehmer waren, was ist los? Was ist los? Wir haben das erst einen Tag später erfahren. Der Mann hat an dem Abend seiner Frau gebeichtet, dass er schon jahrelang immer wieder zu einer, wie soll man sagen, ins Bordell gegangen ist. Ja, Ehe zerbrochen. Der Mann und die Frau haben früher Bücher zusammengeschrieben. Ich kann mir vorstellen, also schon ein paar Jahre her, aber gemacht hat, wenn er etwas älter ist, unter uns Heike oder so. Ne? Herr Rüdiger, Entschuldigung, manchmal muss ich solche Spitzen bringen. Immer, dann wacht man wieder ein bisschen auf. So, ne? Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck. Nee, vielleicht hat der ein und andere auch solche Bücher zu Hause. Man sich von diesen Leuten, von diesem Ehepaar, Ehe ist zerbrochen dann dadurch. Es war nicht gut, aber Menschen können fallen. Und gerade, oder Bill Heibels zum Beispiel, ist ja ganz bekannt, Beispiel, es gibt ja ganz viele von diesen Großen, und ich denke an den anderen, ich denke an den Musiker zum Beispiel jetzt gerade, waren wir bei uns auf einer Freizeit auch schon wieder lange, lange her. Ja, wir waren Bäcker, sie hatten ihn eingeladen gehabt, der hat einen Abend gehalten, richtig, hat uns motiviert, das war toll und hatten dann ein paar Wochen später dann gesagt, hey, dann laden wir nochmal bei uns in die Gemeinde ein und das wird bestimmt super und ja, dann ist er wieder gefallen, wieder in die Alkoholsucht reingefallen, wieder. Wie kann man von Freiheit reden, wenn man in der Sucht ist? Geht eigentlich nicht. Ne? Das ist ganz, ganz schön. Menschen fallen. Es ist einfach so. Und deswegen wählt Gott sich auch ganz oft Menschen aus, die eben sowieso zerbrechlich sind. Und es, ja. Paulus war alle Zeit bedrängt, schreibt er. Schreibt er, ich bin in die Ecke getrieben, ich bin in Verlegenheit gebracht, ich bin verfolgt, ich bin niedergeworfen und man hat mir nach dem Leben immer wieder getrachtet. Das ist kein einfaches Leben. Er war ständig im Kreuzfeuer, ständig hier, mal hier, mal da, mal dort. Klar. Wo einer im Segen wirkt, gibt es einen, der dem das gar nicht gut gefällt. Und der uns gerne davon abhalten möchte. Das ist kein schönes Leben gewesen, was der Paulus geführt hat. Das ist auch der Grund, warum er war innerlich oder war äußerlich zwar im Bedrängnis, schreibt er dann, aber innerlich war er frei. Äußerlich war er bedrängt, aber innerlich kann er trotzdem gerade stehen. Und äußerlich haben sie auf ihn eingeschlagen, aber innerlich stand er gerade. Das war der Grund, warum Märtyrer ganz oft in der Kirchengeschichte zwar äußerlich wie schwach gewesen sind und vielleicht auch, also auch umgekommen sind natürlich, aber innerlich gestärkt. Und wie viel, ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt, wie die zum Teil mit singenden Chorälen, ne, habt ihr auch Choral gespielt hier, oder Chorälen auf einen Scheiterhaufen gegangen sind. Warum? Weil sie innerlich frei waren. Das ist so wie bei Daniel, im Buch Daniel, das ist ein Buch im Alten Testament, da gibt es diese Geschichte, wo sie alle, wenn die Musik ertönt, ne, Frauen ertönen, alles brom, brim, brom, 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 ist, ne, dann sollen alle niederfallen, das ganze Volk, alle Leute, die das hören, sollen niederfallen und vor so einem goldenen August da niederfallen und den anbeten. Das ist diese goldene Statue. Ne? Da waren drei junge Leute, nicht die Alten, drei junge Leute, die haben gesagt, oftmals sind die Jungen den Alten viel, viel weiter voraus. Die drei jungen Leute haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir fallen nur vor einem nieder, dem lebendigen Gott. Der König hat dann gesagt, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht vor dem goldenen Standbild da niederfallt, dann, da ist ein Ofen, da werdet ihr reingeworfen. Könnt ihr euch überlegen. Die drei überlegen sich und sagen, nee, machen wir nicht. Wir fallen nur vor dem lebendigen Gott nieder. Der König war so voller Wut und Hass. Und dann sagen die was ganz Bezeichnendes. Das ist so fantastisch. Ich habe es ein paar Mal, mich bewegt das so sehr. Gott kann uns retten aus diesem Ofen. Und wenn er es nicht rettet, ja, dann ist auch in Ordnung. Der König ist so fassungslos, er lässt es nochmal, da steht er so, nochmal 7-mal heißer machen das Ding und dann werden sie reingeworfen und die überleben tatsächlich. Wie gesagt, also innerlich kann man groß sein, auch wenn man äußerlich scheinbar zerfällt. Das ist auch so, wenn man, alte Menschen, auch ganz oft, wenn man jemanden im Krankenhaus oder im Altenheim, jetzt hier in Matta zum Beispiel, wenn man die besucht, zerfällt alles. Wird immer schwächer. Aber dann kommen Sätze und die bewegen einen und die heben einen hoch, wo man denkt, wow, dieser Mensch ist viel größer, viel stärker und viel innerlich, viel reicher als man selber. Man lernt davon. Okay. Interessant, dass Gott immer wieder nach menschlichen Ermessen die schwache Gefäße auswählt. Zum Beispiel Moses, den Führer, der das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat, aus der Sklaverei. Er hat gesagt, ich kann nicht reden. Eigentlich hat er gesagt, ich will nicht reden. Und im Neudeutschen wird man sagen, das ist einer, der keinen Bock hat. Ja. Und Gott sagt, nee, dich will ich haben. Dich will ich haben. Warum wählt er so einen Menschen aus? Es gibt einen anderen Menschen, den Gott auswählt, das ist den Simson. Das war einer der Richter. Ein ganz toller Mensch, der wäre wahnsinnig stark, also der wird uns alle hier gegen die Ecke drücken. Eine Schwäche hat er aber, immer wenn er eine hübsche Frau gesehen hat, ist er hinterher gerannt. Oh Mann, was ist denn das für ein Typ? Schwache Leute, schwache Menschen. Oder einen Jeremia. Gott sagte, ich berufe dich. Ah, ich bin viel zu jung, gar nicht. Bin junger Typ. Lass mal die Alten vor. Ich nicht. Nee, du bist dran. Gott wählt sich die vermeintlich schwachen Menschen aus. Immer wieder. Ist ganz interessant. Oder Menschen mit Schwächen, könnte man auch sagen. Ne? Wenn man, ich denke jetzt an Petrus, der immer wieder hier aus Rand und Band und wieder Blödsinn macht. Selbst überheblich ist und so. Ne? Aber letztendlich doch ein ganz schwacher Mensch ist. Eine Frage. Was wird Gott wohl von dir sagen? Und jetzt nicht mit der Ausrede kommen, ich bin noch kein Apostel. Jedem Nachfolger Jesu gilt der Missionsauftrag. Die zweite Frage, was ich stelle, was sagst du von dir? Ich kann nicht reden. Ich habe noch nicht so eine tolle Bibelkenntnis. Oder ich habe keine guten Argumente, nur schwache Argumente. Ich bin eigentlich in meinem alltäglichen Leben auch nicht so das Vorbild. Und was auch immer. Ne? Ich habe manche Laster. Oder was weiß ich. Ich bin so selbstzentriert, wie auch immer. Aber eines ist immer wieder darüber. Das ist Gottes Berufung des schwachen, des irdenen Gefäßes. Gott bewahrt es auf in irdenen Gefäßen. Und wenn du denkst, du bist schwach, dann denk mal darüber nach, vielleicht bist du auch ganz besonders berufen. Du musst nicht prima sein. Du musst nicht besonders begabt sein. Du musst dir einfach nur deiner Berufung bewusst sein. Warum? Weil es gar nicht auf dich ankommt. Überhaupt nicht. Du bist nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug in Gottes Hand. Darauf kommt es an. Und ich finde, dass diesen Gedanken, den Paulus hier, ich bin ja fast nur von dem ersten Vers hier hängen geblieben, aber die anderen Verse erklären das einfach, führen es nur aus. Ich finde es ungemein tröstlich, weil ich nicht der Superman sein muss. Ich muss nicht so ein Superheld sein. brauche ich nicht. Ich muss nur einfach sagen, Herr, hier bin ich. Wer will für mich gehen? Ja, hier. Hier bin ich. Ich lese uns nochmal, dann komme ich in die letzte Runde. Also so, also die Stadion so rum, ne? So, die letzte Kurve ist gleich genommen. Auf die Zielgerade kommen wir. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit, das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Ich habe an der gleichen Stelle gerade schon vorhin schon mal gehaspelt. Ja. Paulus redet nicht wie ein Blinder von der Farbe oder von dem Licht. Nicht in jugendlicher Euphorie, und es ist wie ein Mensch, der keine Erfahrung hat. Und im weiteren Verlauf des Briefes, des zweiten Briefes an die Korinther in Kapitel 11, erzählt er dann auf, was ihm alles widerfahren ist. So und so oft ist er gesteinigt worden, und so oft hat er Schiffbruch erlitten. Und da ist er verfolgt worden, und da ist er ins Gefängnis geworden, und da ist er hat er Peitschenhiebe bekommen, und da muss er mal von der Mauer runtergelassen werden, und. Lest euch mal durch, Kapitel 11 ist das. Paulus ist ein Blinder, der von Farben redet. Paulus weiß, wovon er redet. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Das Wichtigste ist also nicht das Äußere. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, das Wichtige ist nicht, dass wir hier ein schönes Haus haben zum Beispiel. Ja, wir machen uns ja gerade Gedanken darüber, aber immer wieder im Bauausschuss, immer wieder kommt das so raus, wir wollen keinen Tempel bauen. Es soll zweckmäßig sein, es soll verantwortungsbewusst mit dem Geld umgegangen sein, es soll einfach schön sein und gut. Das Wichtige ist das, was hier passiert. Nicht, ob wir hier Eierschalen gelb, rosa Blümchen blau oder so, ne? Nein, das ist alles völlig unwichtig, ob da jetzt ein Boden ist, der so grau ist, oder die Stühle rot oder kariert, das ist alles völlig egal. Es soll schön sein, es soll gemütlich sein, alles okay. Aber das Wichtige ist, dass Menschen hier in diesen Räumlichkeiten sich wohlfühlen und eine gute Atmosphäre haben, damit sie sich öffnen für das Wort Gottes. Das ist das Entscheidende. Und darum geht es letztendlich. Das Äußere, das wir äußerlich sehen, das vergeht. Der Mensch zerfällt, auch der christliche Dienst wird einmal ein Ende haben. Aber was bleibt? Was bleibt, ist die Frucht. Ja, wir sehen immer zu, dass alles rundum stimmt. Aber es ist zeitlich. Wir können, oder besser, wir sollten auch das Leben genießen. Ja, und das ist gut. Und ich habe es ja in meinen Predigten zur Urgeschichte öfters gesagt, genieß das Leben. Das ist ein Geschenk Gottes. Genieß es. Lebe jeden Tag sehr bewusst. Und wenn du es mit Reichtum genießen kannst, dann mach es, ja, aber sei dir immer bewusst. Das ist das Zeitliche. Und es gibt etwas Ewiges. Und Jesus sagt es einmal in der Bergpredigt, Evangelium Kapitel 6 steht es drin, sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Motten hinkommen, kein Rost hinkommt, wo nichts zerfressen werden kann. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde. Was ist dieser Schatz? Das ist die Endrunde, das ist die Zielgerade. Das ist hier dieses Band, was da auf der 400-Meter-Strecke dann da, wo man dann durchlaufen muss. Was ist es? Dass wir das ewige Leben ergreifen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir dieses ergreifen können. Dieses Wichtigste. Amen.